Ja, es ist genauso, wie wir es vorhin gesungen haben. Wir sehnen uns nach Liebe, nach Frieden. Wir suchen Heimat, Frieden und Liebe. Und es ist nur einer, der uns das alles bieten kann. Das ist Jesus Christus. Das ist wahr. Vielen Dank. Ich begrüße alle sehr, sehr herzlich heute an diesem Morgen. Ich freue mich, dass ich einmal wieder hier sein darf. Ich begrüße auch diejenigen, die am Bildschirm zu hören. Wir haben ein wunderbares Thema heute. Die lebendige Hoffnung. Die lebendige Hoffnung. Und haben einen Predigttext aus 1. Petrus 1,3. Den lese ich zuerst mal in der Scofield-Übersetzung. Die ist ein bisschen sperrig, ein bisschen nach dem Luthertext angelehnt. Und das heißt wie folgendes. Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung von den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe. Also ein sehr, sehr langer Satz. Bibel heute bringt es ein bisschen kürzer und hat dafür mehrere Sätze. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns wiedergeboren und uns mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Sie gründet darauf, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und richtet sich auf das unvergängliche, unbefleckte und unverderbliche Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Ein wunderschöner Text. Aber zunächst gestattet mir, dass ich ein bisschen aushole. Wir kennen ja alle, denke ich mir, oder viele von uns kennen ja diesen deutschen Dichter, Kritiker und Schriftsteller, den Theodor Fontane. Theodor Fontane war kein Theologe, aber er hat sich mit dem christlichen Glauben beschäftigt. Und er, deswegen erwähne ich ihn, er hat es fertiggebracht, den christlichen Glauben oder die Aussagen der Bibel auf den Punkt zu bringen. So kurz habe ich das noch nie gelesen. Er schreibt einfach, der Heiland brachte das Heil. Das ist alles, Punkt. Der Heiland brachte das Heil. Und er hat natürlich vollkommen recht. Der Heiland brachte, man möchte das ja heute auch von den Kanzeln wieder mal hören. Der Heiland brachte das Heil. Und das müsst ihr wirklich in euer Herz aufnehmen. Und dieser Theodor Fontane, das war ja ein kritischer Geist. Aber der hat es erkannt. Er hat es erkannt. Und das ist auch unsere Sehnsucht, nicht wahr? Genau die Sehnsucht, was wir vorhin gesungen haben. Wir wollen das Heil. Wir suchen das Heil. Das Heil ist da. Wir müssen es nur finden durch Jesus Christus. Und warum erkennen das so viele theologisch gebildete Leute nicht? Offensichtlich nicht. So, und dann hat der Theodor Fontane auch verschiedene Bücher geschrieben, unter anderem seinen Erfolgsroman Effi Briest. Vielleicht kennt es sogar hier jemand. Weswegen ich das sage, da lässt er seine Hauptfigur, den alten Briest, von seinem Pastor Niemeyer erzählen. Also der äußert sich nicht sehr positiv über den Pastor Niemeyer, denn er schreibt, der Pastor Niemeyer, das ist eigentlich eine Null. Er sagt, der Pastor, der ist eigentlich eine Null. Und warum ist er eine Null? Weil er alles im Zweifel lässt. Der predigt und lässt alles im Zweifel, das geht doch nicht. Deswegen sagt er, ist eine Null. Hat er wohl auch recht gehabt. Aber das ist leider die Beschreibung für unsere heutige Zeit. Wo kriegen wir denn das klare Evangelium? Wo wird denn alles im Zweifel gelassen? Wir möchten hier in der Gemeinde nichts in Zweifel lassen. Wir möchten das Evangelium klipp und klar verkündigen. Das allerdings ist heute gar nicht so selbstverständlich. Menschen werden, und das muss ich unbedingt erwähnen, Menschen werden ja heute verklagt, weil sie die Wahrheit der Bibel, weil sie die Wahrheit der Bibel verkündigen. Ich möchte nur mal erinnern an die finnische Außenministerin. Die musste sich vor Gericht verantworten. Oder Pastor Laschl aus Bremen, ebenso, der wurde verklagt. Und viele andere. Oder denken wir an die militanten Abtreibungsgegner, mit was für einer Wut sie sich in Köln vor kurzem gegen den Marsch für das Leben entgegengestellt haben. Mit welcher Wut. Da ist ja nun, sind da Kräfte von unten am Werk. Da ist ja der Böse am Werk. Und wie können wir dagegen halten? Allein mit Jesus und mit dem Evangelium. Wir können nur mit dem Wort dagegen halten, denn das Wort ist ein scharfes Schwert. Nun, die Kernbotschaft des Evangeliums ist immer das Heil in Jesus Christus. Und das hat eben der Theodor Fontane bereits erkannt. Und dieses Heil ist unsere lebendige Hoffnung und die möchten wir immer wieder verkündigen. Hoffen. Wir haben ja so eine schöne deutsche Sprache, voller Überraschungen. Woher kommt denn das Verb hoffen? Das leitet sich ab vom Wort hopen, althochdeutsch, schätze ich einmal, hopen. Und das bedeutet voller Erwartung zappeln, voller Erwartung hüpfen. Das ist so, wie die Kinder das machen zu Weihnachten vor der Bescherung, nicht wahr? Die können sich nicht mehr in den Zaum halten, die hüpfen da rum. Oder ist der Hund noch da? Also vorhin war hier so ein kleiner Hund. Also wie ein kleiner Hund oder ein Hund wartet oder hüpft, wenn Frauchen oder Herrchen wieder zurückkommt. Und so ist das Zappeln. Das ist mit Hoffen gemeint. So können wir, sollen wir hoffen. Wir müssen diese Erwartung ganz in uns haben. Dann sind wir auch ganz unruhig. Okay, bei uns Erwachsenen da sind wir ein bisschen zurückhaltend. Aber wir hoffen mehr, als uns bewusst ist. Hoffnung ist überall, auch überall in Worten. Also wenn wir uns umsehen oder umhören, okay, das Ruhrgebiet ist ja ein bisschen weiter von hier und hier entfernt, aber da gibt es die gute Hoffnungshütte. Vielleicht haben wir schon davon gehört. Es gibt von der Organisation OM, gibt es dieses Schiff Logos Hope. Und vor kurzem, jetzt vor einigen Wochen, hat doch auch der Franklin Graham in Essen die große Evangelisation gehabt unter dem Motto Festival of Hope und so weiter und so weiter. Hoffnung ist überall. Nun, warum? Wir haben ja drei, wie die Bibel uns sagt, drei große Fähigkeiten oder Gaben, mit denen wir beschenkt sind. Und ohne die wir ein Leben, so wie wir es gewohnt sind, gar nicht führen können. Das ist Glaube, Liebe und Hoffnung. Wir wissen es alle. Glaube, Liebe und Hoffnung. Ohne Glaube, liebe Freunde, hätten wir keine Gotteserkenntnis. Ohne Liebe wäre ein Zusammenleben in sozialen Gruppen oder als Menschen ja vollkommen unmöglich ohne Liebe. Muss man sich mal vorstellen. Und ohne Hoffnung wäre das Leben trostlos. Hoffnungslosigkeit macht trostlos, bringt uns zum Verzweifeln. Die Hoffnung gehört zum Leben der Menschen. Ganz ohne Hoffnung wird man krank. Das verträgt unsere Psyche nicht. Das ist die Wahrheit. In Extremfällen, wir haben das vorhin gehört, vielen Dank für diese Einleitung. In Extremfällen führt Hoffnungslosigkeit zu einem vorzeitigen Tod. So. Und genau das, und da war ich doch sehr erstaunt, genau das hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung vor einigen Wochen am 11. Oktober berichtet. Die hat das berichtet. Überschrift: Vorzeitiger Tod bei Älteren. Und da berichtet sie aus der Bevölkerung der USA. Bis zum Jahr 2010 sind dort die durchschnittliche Lebenserwartung gewachsen. Also bis zum Schluss, glaube ich, 79 oder 80 Jahre. Und auch weltweit oder in westlichen Ländern. Sie wächst ja heute noch in westlichen Ländern immer langsam voran. Wir sind in der Zwischenzeit, das beobachte ich ja immer, männliche Lebenserwartung in Deutschland bei 81 Jahre. Also da haben wir noch einiges gut. Also, aber im Jahr 2010 hat in den USA das Wachstum der Lebenserwartung stagniert, ist nicht mehr weiter gewachsen. Da geht nichts mehr. Und da haben natürlich die Forscher jetzt die Wissenschaftler geforscht und sie sagen, ja, es gibt da verschiedene Faktoren, aber ein wichtiger Faktor, und das haben die geschrieben, die Bevölkerung leidet unter Hoffnungslosigkeit, steht in der Zeitung. Unter Hoffnungslosigkeit. Und diese Hoffnungslosigkeit, die führt einerseits zu Suiziden, das muss man sich auch mal klar machen, zu Suiziden. Zum Zweiten führt sie zum vorzeitigen Tod durch Herzkrankheiten. Also das ist eigentlich, Hoffnungslosigkeit schlägt aufs Herz nieder. Also das ist dort Tatsache und ich bin überzeugt, dass die vielen Depressionen, die jetzt in Deutschland kommen, auch viel auf Hoffnungslosigkeit zurückzuführen sind. Und das auch wirklich sehr, sehr traurig und symptomatisch für unsere heutige Gesellschaft. Ein wirklich trauriges Phänomen. Wir brauchen Hoffnung und wir sind auf Hoffnung ausgelegt. Der Friedrich Schiller war ja so ein prominenter Gottsucher und ein begnadeter Dichter natürlich auch. Und der hat ein kurzes, uns sicher allen bekanntes Gedicht zur Hoffnung geschrieben. Das muss ich aber ganz kurz vorlesen, das ist nicht sehr lang, aber wir kennen das. Das ist sehr bezeichnend für die war ich zu laut gewesen? Naja. Sehr bezeichnend für das, was wir so unter Hoffnung verstehen. Da schreibt er, es reden und träumen die Menschen viel von besseren künftigen Tagen. Kennen wir nicht, wahr? Nach einem glücklichen goldenen Ziel sieht man sie rennen und jagen. Die Welt wird alt und wird wieder jung, doch der Mensch hofft immer Verbesserung. Die Hoffnung führt ihn ins Leben ein, sie umflattert den fröhlichen Knaben, den Jüngling leuchtet ihr Zauberschein, sie wird mit dem Greis nicht begraben. Und jetzt, dann beschließt er im Grabe den müden Lauf, noch am Grabe pflanzt er die Hoffnung auf. Die Hoffnung durchwirkt unser gesamtes Leben. Wir hoffen und hoffen und hoffen. Aber welche Hoffnung ist denn das überhaupt? Welches ist denn die Grundlage dieser Hoffnung? Und welches ist das Ziel der Hoffnung? Worauf richtet sich denn diese Hoffnung? Es sind doch immer nur unsere eigenen Wünsche. Es sind unsere eigenen Vorstellungen. Alles, was man sich wünscht, aber nicht beeinflussen kann und was ungewiss ist, das hofft man einfach nur. Eine reichlich unrealistische Hoffnung. Die Hoffnung ist trotzdem ganz wichtig. Sie bewahrt uns vor Verzweiflung und Depression, das ist richtig. Doch das ist eine billige Hoffnung und sie verschwindet mit dem, der gehofft hat. Dann ist diese Hoffnung weg. Und das lesen wir auch in der Bibel. Bei den Sprüchen, Sprüche 11,7. Wenn der gottlose Mensch stirbt, dann ist seine Hoffnung verloren. Und das Harren der Ungerechten wird zunichte. So ist das. Das ist diese Hoffnung. Nun, das ist eine billige menschliche Hoffnung oder soll ich sagen eine tote Hoffnung mit ihren vielen Facetten. Aber wir als Christen haben die lebendige Hoffnung. Die billige Hoffnung richtet sich nach unseren Wünschen und Bedürfnissen immer wieder. Aber die lebendige Hoffnung, die hält sich an die Verheißungen des Wortes Gottes. Sie ist nicht ungewiss. Sie ist absolut sicher, obwohl wir ihre Erfüllung noch nicht sehen. Ich denke, wir machen zwischendurch mal einen kleinen Quiz. Da bin ich sehr gespannt. Da sind Sie, seid ihr alle mit inbegriffen. Und ich sage jetzt einige kurze Zitate aus der Bibel oder dann Zitate so von menschlichen Äußerungen, von wichtigen Leuten, die meinen, sie müssten was zur Hoffnung sagen. Und wenn ich möchte nur wissen, ist dieses Zitat aus der Bibel oder ist das nicht aus der Bibel? Das ist zunächst leicht zu erkennen, aber manchmal gar nicht so leicht. Also, fangen wir an. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal. Bibel, einmal frei. Eines Tages wird alles wieder gut. Ne, richtig. Das soll Voltaire gesagt haben. Weiter. Gott schließt nie eine Türe, ohne eine andere zu öffnen. Kopfschütteln, ich glaube, es ist eher nicht aus der Bibel, nicht wahr? Es soll eine Volksweisheit sein, ohne Autor. Aber jetzt, ein Baum hat Hoffnung, wenngleich er schon abgehauen ist. Nicht leicht. Bibel. Tatsächlich, es ist die Bibel. Hiob 14,7. Genau da steht es. Auch wenn der Baum abgab, hat er Hoffnung und er treibt neu. Das ist die Meinung von Hiob. Sehr gut, vielen Dank. Wer von der Hoffnung lebt, der wird wenigstens nicht dick dabei. Das sage ich gleich. Hat die Schauspielerin Tilla Durie einmal gesagt, also vor langer Zeit. Aber jetzt. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Nee, nicht die Bibel. Aber sehr gescheit, gell? Der Václav Havel hat das gesagt. Ja? Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, irgendeinen Sinn, nicht wahr? Hat, egal wie es ausgeht. Und dann, die Hoffnung ist eine gewisse Zuversicht. Völlig klar, dass die Bibel. Wir erkennen das sofort. Und der Unterschied besteht ja vor allem immer darin, dass die lebendige Hoffnung ein klares, verbindliches Ziel hat. Sie ist nicht von Menschenmeinung oder Menschenwünschen oder Menschenbedürfnissen abhängig. Nein, sie kennt auch keine billigen Versprechen. Sie ist eine gewisse Zuversicht, ein fester Halt. Und wir bekommen diese Hoffnung immer dann, wenn wir zu Gott, unserem Vater, Zugang erhalten haben. Wenn wir wiedergeboren sind, dann erhalten wir diese Hoffnung. Ja, wir Menschen sind nämlich in diese Welt hineingeboren, die von Gott, dem Schöpfer aller Dinge, getrennt ist. Das ist uns allen so ziemlich klar. Aber ich denke, es muss immer wieder von Neuem gesagt werden. Diese Welt ist von Gott getrennt und die Welt braucht Jesus, braucht den Erlöser. Genau deswegen. Und die Trennung von Gott, das ist ja die Ursünde. Das ist die eigentliche Sünde, unter der die Menschheit leidet. Und wir sind in diesen Zustand gekommen durch Adam. Damals vor langer, langer Zeit. Und damit haben wir das Paradies verloren und unsere Augen sind dafür verschlossen. Wir sehen das nicht, wir finden das auch nicht. Und keine Übung, keine guten Taten, nichts kann dieses wieder heilen. Die eigentliche Sünde ist die Trennung von Gott und nur Jesus kann uns hier Heilung und Heil bringen. Er hat am Kreuz von Golgatha alle Schuld getragen. Und wer nun diesen Glauben annimmt und in der Wiedergeburt eine neue Kreatur erhält, der wird frei. Dann erhalten wir die Gewissheit, dass wir die Trennung von Gott überwunden haben und dass wir zu Kindern Gottes werden. Und dann ist unsere Heimat im Himmel. Und das ist unsere lebendige Hoffnung. Und diese lebendige Hoffnung hat eine ungeahnte Qualität. Das kann man nicht laut genug sagen. Sie vertröstet uns nicht. Sie lässt uns nicht im Ungewissen. Sie ist eine Hoffnung, auf die wir hundertprozentig vertrauen können. Und sie kann nur Jesus schenken. Und sie ist absolut glaubwürdig. Und warum ist sie glaubwürdig? Weil Jesus das verbirgt, auf was wir hoffen. Das ist doch das Entscheidende. Seine Person steht dahinter. Ja, und das schreibt ja auch der Paulus, das wir vorhin gehört haben, das Zitat. Diese Hoffnung ist eine gewisse Zuversicht. Ein Überführtsein von der Wirklichkeit, die man nicht sieht. Ja, und jetzt sind wir wieder bei unserem Bibelwort. Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Ja, der von Gott getrennte Mensch, der braucht eine neue Kreatur, wie wir vorhin schon gehört haben. Und er braucht einen neuen Geist. Unser Herr schenkt uns beides bei der Wiedergeburt. Dann können wir unsere Hoffnung auf ihn und seine Verheißung setzen. Daher noch kurz ein Wort zur Wiedergeburt. Wir müssen von Neuem geboren werden. Warum? Wir müssen, weil wir in den Augen Gottes voller Runzeln sind. Wir sind voller Flecken und voller Flicken. An uns gibt's nichts mehr zu reparieren in den Augen Gottes. Wir müssen rundum erneuert werden. Unser Herr will uns da mit einem neuen Menschen, völlig neuen Menschen, geistlichen Menschen überkleiden. Und diesen neuen Menschen erhalten wir bei der Wiedergeburt. Und da gibt die Bibel uns ein sehr schönes, ein sehr treffendes Bild. Da steht nämlich, und zieht an den neuen Menschen. Wir dürfen ihn anziehen. Zieht an den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligung. Wir dürfen diesen neuen Menschen anziehen wie ein neues Gewand. Das ist auch ein sehr schönes Bild. Und da möchte ich mit allem Vorbehalt die Metapher von der Umkleidekabine heranziehen. Die steht natürlich nicht in der Bibel. Und ich habe sie aber unlängst bei einer Freizeit gehört und ich möchte sie gerne weitergeben. Da ist nämlich so, dass sich da ein Mensch in seiner Haut überhaupt nicht mehr wohlfühlt. Dieser Mensch hat eine unbändige Sehnsucht, auch wie wir es vorhin gehört haben, nach Frieden, nach Heimat, nach Liebe und nach irgendjemandem Sinn und dem Gott da oben droben. Aber er weiß nicht genau, wo die Sehnsucht nun hin soll. Und diese quälende Sehnsucht, die treibt ihn in das Kaufhaus des Lebens. Da gibt es Textilien zu kaufen und er geht dann in die Umkleidekabine und probiert da verschiedene Existenzen aus, verschiedene Gewänder, unterschiedliche. Er schlüpft in das Gewand eines reichen Fußballprofis. Er schlüpft in das Gewand eines Managers. Er schlüpft in das Gewand eines Frauenhelden. Wow, da fühlt er sich gut. Und all diese Gewänder sind wunderbar glänzend und attraktiv. Fühlt sich eigentlich ganz gut. Aber hat alles ausprobiert. Aber diese quälende Sehnsucht, die hat er noch. Noch immer diese Sehnsucht nach Frieden. Da ist nichts, er weiß auch nicht, wo Gott ist und wer ihm weiterhilft und wo das Heil ist. Er ist völlig verunsichert. Nein, diese ganzen Gewänder helfen ihm nicht weiter. Und da wird er aber unruhiger und ungeduldiger. Und er ruft und schreit und fleht. Auf seine dringende Bitte kommt dann tatsächlich jemand vorbei. Der reicht ihm ein weiteres Gewand. Das ist aber nicht sehr attraktiv. Ist auch nicht so schrecklich bunt und nicht besonders schön. Aber dieser jemand, der sagt so, probier das einmal. Das ist ein ein gutes Gewand, das musst du anziehen. Das ist nämlich der neue Mensch. Und dieser jemand, der da vorbeigekommen ist, der hat so leuchtende Augen, hat solche Jesus-Sandalen, schon eigenartig. Aber sagt dann, so, den neuen Mensch, den musst du mal probieren. Also, sie probieren diesen neuen Menschen und der neue Mensch wird übergezogen. Zuerst ganz vorsichtig und behutsam. Okay, äußerlich ist er nicht besonders, aber er passt ausgezeichnet. Und dann kommt das Wunderbare. Sobald dieser neue Mensch übergestreift hat, erhellt sich sein Gesicht. Er erkennt Jesus und ihm entflammt die lebendige Hoffnung. Er ruft laut, ich bin gewiss, dass ich das Ziel meiner unbestimmten Sehnsucht nun kenne. Ich weiß, wer mein Herr ist. Und ich verstehe nun seine Verheißungen. Ja, das ist die Geschichte dahinter. Also so ganz verkehrt ist es nicht. Wir müssen den neuen Menschen überstreifen. Und den gibt uns Jesus. Das ist so. So, aber jetzt sind wir in der Umkleidekabine. Und da heißt es nicht, zögerlich zu sein. Vor allem nicht wieder das Gewand ausziehen. Wenn wir den neuen Menschen haben, dann müssen wir sozusagen, dann müssen wir gleich heraustreten aus der Umkleidekabine und wir müssen uns den Menschen zeigen. Denn sonst käme wieder Zweifel. Und das wollen wir auf keinen Fall. Die Hoffnung würde verschwinden und der Mensch stünde da in der Kabine in großer Trostlosigkeit und Verzweiflung. Das wollen wir auf keinen Fall. Ja, wir müssen rasch heraustreten und den Menschen zeigen und diese neue Hoffnung den Menschen mitteilen, müssen sozusagen Zeugnis geben nur neuen Menschen, damit das auch wirklich ganz sicher ist und gefestigt wird. Diese neue Hoffnung, die macht glücklich und die macht froh. Und sie ist ansteckend. Ja, und worauf dürfen wir denn die neue Hoffnung richten? Also, die lebendige Hoffnung, welche unser Herr verbirgt, hat mit den täglichen Ereignissen nichts zu tun. Also wenn wir uns die Fußballspiele anschauen und hoffen, dass die 96er endlich mal wieder gewinnen, ist das natürlich keine lebendige Hoffnung. Das ist also eine Hoffnung. Oder wenn wir darauf hoffen, dass Bayern München beim nächsten Spiel gewinnt. Okay, da braucht man gar nicht zu hoffen. Das weiß man ja, dass sie in der Zwischenzeit wieder gewinnen. Aber das ist keine lebendige Hoffnung. Nun, ist das den Christen verboten? Natürlich nicht. Wir dürfen das selbstverständlich auch. Das ist auch normal. Das ist normal. Ich zum Beispiel, ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Ich hoffe ganz gewiss und ich habe allen Grund zu hoffen, dass ich dereinst in der Ewigkeit meinem Herrn gegenüberstehe, ihn schauen darf. Das ist wunderbar. Aber ich soll nicht allein diese Hoffnung haben. Das ist ungeachtet des Alters für jeden wichtig, dass er die Hoffnung hat, diese lebendige Hoffnung, dereinst vor Gott und vor Jesus zu stehen. Seine Gegenwart zu erleben, das ist auch großartig. Und das ist unser Gegenstand der lebendigen Hoffnung. Diese lebendige Hoffnung macht uns doch stark. Und durch diese lebendige Hoffnung dürfen wir manche leidvolle und schwierige Zeiten durchstehen. Und so ist es auch. Und viele von uns haben das erlebt. Ich habe das auch erlebt. Aber für uns ist wichtig, dass wir daran festhalten und dass wir uns die lebendige Hoffnung von niemandem und von nichts nehmen lassen. Wir dürfen alles erhoffen, all das, was uns der Herr versprochen hat, was er verspricht, das wird gewiss. Das wird gewiss. Das wird sich zeigen. Vor allem hoffen wir auf das, was im Bibeltext steht, nämlich, dass wir sein Erbteil erhalten, dass wir sein Erbe werden dürfen und dass wir einen unvergänglichen unbeflecktes und unverderbliches Erbe haben. Das hat Gott für uns im Himmel bereitgehalten. Das ist unser zunächst eine große, große, lebendige Hoffnung. Wir dürfen aber auch hoffen, dass er hingeht, Jesus, für uns, für jeden von uns Einzelnen, eine Stätte zuzubereiten in den himmlischen Sphären. Wir dürfen hoffen auf die Auferstehung der Toten. Jawohl. Und wir hoffen, dass Jesus wiederkommt. Komme bald, o Herr, heißt es doch. Und wir dürfen da nicht verzagen. Er wird kommen. Und das ist ganz gewiss und fest. Deswegen dürfen wir es hoffen. Wir dürfen hoffen auf der Seelenseligkeit, wie Petrus sagt. Aber jetzt, da mahnt uns noch, wir hoffen ja wunderbar und ich hoffe, wir halten auch durch. Denn das Durchhalten ist das, dann das, das Problem. Das ist unsere Aufforderung von Petrus. Und er sagt, aber eine Hoffnung, die man schon erfüllt sieht, die ist keine Hoffnung. Denn warum sollte man auf das hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir noch nicht sehen können, die vielen Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, können wir nicht sehen. Wir können sie glauben. Wenn wir das hoffen, was wir nicht sehen können, dann warten wir geduldig, bis es sich erfüllt. Wir warten. Wir müssen, wir können, wir dürfen, wir sollen warten. So. Und das ist jetzt unsere Aufgabe. Die lebendige Hoffnung ist verbunden mit Warten und deswegen müssen wir was zum Warten sagen, denn darin, in dieser Situation sind wir alle gerade. Wir hoffen, aber wir warten. Warten ist ja heutzutage nicht unsere Tugend, die hoch im Kurs steht. Also wir sind eine Instant-Gesellschaft. Wir wollen alles sofort haben und wollen es sofort genießen. Also warten ist das Gegenteil. Das ist genau das Gegenteil. Wir warten, wir haben das nicht sofort. Und wir legen aber beim Warten nicht die Hände in den Schoß. Nicht so einfach abwarten und nichts tun. Das ist es nicht. Das ist mir ganz wichtig, dass das mal gesagt wird. Wir warten nicht passiv, sondern wir sind jeden Tag aktiv bemüht, vor unserem Herrn unbefleckt und untadelig zu sein. Denn Petrus sagt im zweiten Brief, wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, meine Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden befunden werdet. Also wenn wir warten, dann müssen wir schon schauen, dass wir unbefleckt und untadelig sind. So, das ist unsere Aufgabe. Bis all das erscheint und sich realisiert, was wir im Glauben erwarten. Warten heißt Geduld. Aber mit unserem Herrn lernen wir Geduld. Warten heißt aber auch Reifen. Und Reifen schafft Weisheit. Wir wollen uns gemeinsam in unserer Hoffnung bestärken, damit wir durch Geduld die Weisheit erlangen, die uns den Willen unseres Herrn mehr und mehr offenbart. Das ist auch dahinter, hinter dem Warten. Wir wollen noch ihn mehr erkennen und seinen Ratschluss erkennen, durch seine Weisheit erkennen, was er auch von uns erwartet. Das ist es doch. Wer hofft, der hat Vorfreude. Und ich wünsche uns allen diese Vorfreude. Und diese Vorfreude, die bekommen wir doch, wenn wir uns in so einer Hoffnung mitteilen, in der Gemeinde und mit Freunden, mit denen wir uns mitteilen können, mitteilen und ausmalen. Ja, wie wird es denn sein, wenn wir dereinst im Himmel erscheinen? Also ich persönlich denke immer gerne an das Mahl im Himmel, an das also himmlische Hochzeitsmahl. Ich persönlich, ne? Habe ich sehr gerne. Ob es so sein wird, wahrscheinlich nicht. Es wird viel schöner sein. Es wird alles viel schöner sein. So, aber ich denke, wir dürfen uns das ausmalen. Wir dürfen Vorfreude haben. Das macht uns doch stark, wenn wir diese Vorfreude haben. Und wer hofft, denke ich mir, oder ich weiß das, wer hofft, der ist standhaft. Eine hoffende Gemeinde, liebe Freunde, eine hoffende Gemeinde ist eine starke Gemeinde. Eine hoffende Gemeinde ist so ein Leuchtturm in einer verkehrten Welt. So, und Hoffnung schützt uns wirklich auch vor den Angriffen, listigen Angriffen der Verführung. Ja, ich möchte heute alle bestärken in der lebendigen Hoffnung, welche in Jesus Christus gründet. Bleib standhaft. Die Verführungen sind heute so hinterlistig und undurchschaubar wie noch nie. Durch die Medien werden wir doch am Tage häufig verführt. Durch die Medien haben wir doch keine Orientierung in der Kakophonie der Informationen, denen wir gegenüberstehen heute im Laufe des Tages, in einer multikulturellen, multimedialen Welt. Da blickt niemand mehr durch. Aus dem Grunde bleibt standhaft in der Hoffnung und lasst euch nicht verführen. Wir wollen festhalten an der Zusage unseres Herrn. Werft eure Hoffnung nicht fort. Ich kann nur sagen, der Herr steht zu seinen Zusagen. Wir dürfen fröhlich sein, er wird wiederkommen. Wir werden sein Reich sehen, da bin ich ganz gewiss. Ja, und wenn sich unsere Hoffnung erfüllt haben wird, wenn wir in seinem Reich sein werden, nun, dann wird die Hoffnung aufhören. Hat die Hoffnung ihren Zweck erfüllt, nicht? Brauchen wir sie nicht mehr. Der Glaube auch, braucht auch nicht mehr. Wir sehen ihn ja, den Herrn, und das Einzige, was bleibt, das wissen wir, das ist die Liebe. Und wir werden dann sehen, ihn, unseren Herrn, und mit ihm die große, große Liebe. Deswegen lass uns geduldig sein. Lass uns mit Geduld warten. Und nochmal zum Abschluss, bitte die dringende Aufforderung, lassen wir uns von niemandem, wirklich niemandem, unsere lebendige Hoffnung rauben. Es gibt einen, der alles daran setzt, uns von dieser wunderbaren Hoffnung abzubringen. Das ist der Böse, der Lügner von Anfang an. Denken wir immer an die Ermahnung von Christoph Blumhardt, dem großen Prediger aus dem Schwabenland. Aus dem Blumhardt. Und der hat geschrieben, oder gereimt, da gilt es fest zu glauben, zu wachen alle Zeit, dass niemand möge uns rauben, der Hoffnung Freudigkeit. Gepriesen sei der Herr, der uns solche Hoffnung schenkt. Amen.